Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 13. Folge von Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter. Und mir steckt die letzte Episode immer noch so ein bisschen in den Knochen, weil das hat mich wirklich geschockt, was da in Biberach Ende der 80er so alles passiert ist. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen weiter drüber gesprochen und jetzt, wir haben es noch nicht ganz beendet. Adrian und ich haben da noch mal ein bisschen was weiter zu sprechen. Adrian, schön, dass du in dieser Folge natürlich auch wieder mit dabei bist. Adrian, nach diesen Protesten wegen des Films Die letzte Versuchung Christi, da ging es ja um religiöse Proteste, religiöse Gefühle, gab es das auch in der politischen Dimension? Gab es auch mal politische Proteste?
Ah, selbstverständlich. Ich habe ja als Liebhaber des deutschen Films, ne, und damit bin ich ja in Biberach groß geworden, als ich 1972 aus dem Studium zurückkam und die Kinos von meinen Eltern weiterführte, ne, und dann habe ich ja ein Kino gleich zum Filmkunsttempel gemacht mit Schwerpunkt deutscher Film. Mhm. Und habe dabei auch natürlich die Filme der 68er gezeigt. Mhm. Ne, und das genau. War ja mein großes Glück. Damit wurde ich dann also wirklich erst richtig bekannt, ne, nicht nur in Biberach, sondern in der ganzen Filmszene, weil ich diese Filme zeigte, die keine anderen zeigen wollen. Der Herzog, Werner Herzog hat es ja auch mal so gesagt, ne, als er gefragt wurde, warum kommst du immer nach Biberach zu Adrian? Naja, schließlich besucht man ab und zu mal gern seine alten Freunde. Und zum Zweiten, er hat meine Filme gezeigt, da konnte ich sie woanders nicht zeigen. Ja, da wurde ich verhöhnt und verspottet für meine Filme. Ne? Die liefen höchstens mal in ein, zwei Filmkunststudios in zwei Großstädten, das war's, oder im Fernsehen. Und der Adrian hat schon gezeigt, und das in der Provinz. Ne? Dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Und wer sich das noch ausführlicher anhören möchte, haben wir auch schon Episoden dazu aufgenommen.
Genau.
Das lohnt sich.
Genau, so ist es.
Die Filmfestspiele nach Biberach kamen, ja. Die dritte Folge war es. Ja.
Aber in der Suche nach Bildern zum letzten Podcast, die letzte Versuchung Christi, da habe ich ja auch Bilder massiv, fiel mir eines in die Hand, ne? Und habe dann gesehen, naja, also Schmierereien an meinen Kinos, wie damals bei Scorseses Film, gab's auch davor schon.
Und vielleicht kann man hier noch für die Hörer noch ganz kurz sagen, dein Kino hatte eine große Fensterfront und da wurde mit Sprühfarbe wurde da Christus regiert, Christus siegt zum Beispiel hingesprüht und mit Altöl wurde der Eingangsbereich beschmiert. Also das war wirklich wüst, was die da
nicht nur beschmiert, hatten. Sondern zugeschüttet. Ich musste die Polizei und dann rufen und den Katastrophendienst, damit das Öl einsammeln, dass es nicht ins Grundwasser ging und so fort. War sehr teuer und aufwendig und dann noch die Gebäudereinigung. Ja.
Ja.
Naja, gut, aber die Wände haben sie auch schon in einem anderen Fall, da kommen wir jetzt drauf. Und da, schon mal barschiert, das Bild ist mir jetzt in die Hände gefallen und ich fand das also sehr amüsant. Er hängt mit Werner Herzog zusammen, ja. Er war damals natürlich vor allem bei der Grünen Fraktion, damalige Grünen Fraktion, die mit der heutigen nichts mehr zu tun hat, die ihn halt vor allem wegen seinem Film im Amazonas, dann Fitzcarraldo mit aus Kinski in der Hauptrolle und dem Australien-Film, wenn die grünen Ameisen träumen, dann auf der Demonstrationsliste hatten, ja. Zum einen wurde auch da wirklich behauptet, er hätte die armen Eingeborenen aus dem Amazonas-Dschungel missbraucht für die Dreharbeiten zu dem Film, ja. Mhm. Was dann Herzog dann hinterher so erzählte. Tatsächlich haben wir die eingespannt und denen auch Geld dafür gegeben, dass sie im Film mitwirken. Aber die sind in Turnschuhen und Baseballkappen und mit T-Shirts, mit Aufdruck aus dem Dschungel herausgekommen. Ja, die haben, und da wurde behauptet, die hätten noch nie einen Weißen gesehen, als wir in den Dschungel eindrangen. Ja, ja, oder die armen Ureinwohner in Australien, ja, die selbstverständlich genauso schon missbraucht wurden. Mhm. Und wir haben sie nicht missbraucht, sondern wir haben sie, wenn wir sie brauchten, wirklich sehr, sehr menschlich behandelt und mit Geld entlohnt. Ne? Mhm. Und andere hingen rum und wurden von der australischen Bevölkerung mehr oder weniger missachtet. Ne? Naja, aber wie gesagt, er war natürlich in der Schusslinie damals für die beiden Filme. Und als er zur Premiere vor der Die grünen Ameisen, dem Australienfilm, dann nach Biberach kam, war das natürlich im Vorfeld bekannt, klar. Und dann in der Nacht vor seinem Eintreffen, als die Premiere war, haben sie dann die ganzen Hauswände von meinen Kinos mit vollgesprüht. Ne? Mhm. Ja, und ein Foto, das habe ich jetzt gerade in der Hand, steht also drauf, ein typischer, damals hieß es Faschospruch, ne? Mhm. Die Schweine von heute sind die Würste von morgen. Was das auch immer bedeuten soll. Ja. Aber noch schöner ist ein riesiger Spruch, Herzog fickt mit Zimmermann. So, dazu muss man jetzt natürlich ein bisschen Hintergrund berichten.
Ja.
Zimmermann, damit meinen Sie Friedrich Zimmermann, den damaligen Bundesinnenminister. Mhm. Und Friedrich Zimmermann war Bayer. Ja, also ein sehr rustikaler Mensch auch, ne? Aber wie gesagt, Bundesinnenminister und die Filmförderung damals, da gab es noch keine Akademie, da gab es noch kein Quasi-Ministerium, BKM, Beauftragter für Kultur und Medien beim Bundeskanzler oder bei der Bundeskanzlerin. Das ist ja ein Quasi-Ministerium, weil die Kultur in Deutschland ja bei den Ländern liegt und nicht beim Bund. Ne? Aber der Bund, wenn er Geld gibt, wird er gern gesehen von den Ländern. Ja? Sonst wird es ihm also nicht verboten. Wie gesagt, es gab eine eigene Abteilung damals im Bundesinnenministerium in Bonn, angesiedelt bei Zimmermann, der Bundesinnenminister war. Und den hatten sie alle auf dem Kicker. Warum? Also er hatte ihren geliebten Achternbusch, ne, den bayerischen Filmemacher, zutiefst gedemütigt. Achternbusch war unter der Schar der 68er Filmemacher ein absoluter Außenseiter, ne, der nie Film gelernt hat, ne, sondern autodidaktisch sich's angeeignet hat und auf sehr skurrile Art und Weise in seinen Filmen dann Themen offenbart hat, ne. Also als heftiger Kritiker kann man auch sagen, also das ist filmisch unterirdisch schlecht. Ja, auf der anderen Seite kann man auch sagen, das ist skurril und das ist halt seine Art, wie er Filme machte, ne? Und seine Themen anging. Natürlich im bayerischen Milieu und im weitesten Sinn hat er damit auch die bayerische Bevölkerung charakterisiert, beziehungsweise ja, also etwas auf den Arm genommen, um es vorsichtig zu formulieren, ja. Anders wie zum Beispiel Fassbinder, der natürlich hier wesentlich radikaler vorging. Ja. Mhm. Aber auch das hat Achternbusch mal geschafft, indem er das Thema Religion, ja, das besonders empfänglich war ja natürlich in Bayern, ja, dann auf die Schippe genommen hat. Mhm. Ne? Und hat einen Film gemacht, der hieß Das Gespenst. Und den muss ich jetzt nun wirklich nicht erzählen, aber da ist eine Szene im Film, da zeigt er also, wie ein Mensch an einem Kreuz hängt, ne, also gekreuzigt, ne, und eine Schlange kommt aus seinem Mund, ne, und er wird mit Essigschwamm, also wie bei der Originalkreuzigung, dann gespeiset und drumherum, was bei dieser quasi Kreuzigung in dem Film passiert, das ist schon wirklich heftig. Mhm. Mehr will ich nicht dazu sagen.
Verstehe, ja.
Also, Herrn Zimmermann als Filmförderer natürlich, ne, hat es überhaupt nicht gepasst. Er wollte sogar, dass man den Film wegen Gotteslästerlichkeit bieten soll, was natürlich dann in der Freiheit der Kultur nicht möglich war. Mhm. Aber er war dann natürlich für alle Fans von Achternbusch, und er hatte eine riesige Fanschar, war er tatsächlich dann in der Schusslinie. Mhm. In Berlin zum Beispiel hat man im Wettbewerb immer wieder mal auch einen Achternbusch-Film gezeigt. Na, die internationalen Jury, die waren nicht immer sehr begeistert, weil sie das nicht gerade als Filmkunst gesehen haben. Ja. Aber man wollte halt einfach auch die Vielfalt des deutschen Films beim wichtigsten deutschen Filmfest und dem A-Festival weltweit dann auch darstellen. Und so hat der Achternbusch tatsächlich da auch hin und wieder mal seinen Auftritt gehabt. Und bei einem dieser Auftritte, das war damals noch im Zoopalast in Berlin, ich war sogar dabei, wurde dann seines davorliegenden Filmes Das Gespenst gedacht, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, indem eine Protestgruppe dann unangemeldet in den Saal hereinging und in Bettlaken gehüllt, ne, vor der Bühne herumtanzten, um hier das Gespenst von Herbert Achtenbusch zu zitieren. Zur Freude der Zuschauer natürlich, die sich dran amüsierten, ja. Ja, und sie wollten aber damit nur demonstrieren gegen Friedrich Zimmermann, der diesen Film verbieten lassen wollte, ne? Und verunglimpft hatte, ne? Ja. Und natürlich war auch klar zu erkennen, wer einer unter diesen Gespensterkutten war. Natürlich Rosa von Braunheim.
Tatsächlich.
Ja, ja, genau. Also wir haben uns köstlich amüsiert. Also so hier die Verbindung also über Herzog fickt mit Zimmermann, ja, okay, zu Herbert Achtenbusch und das Gespenst. Ne? Mhm. Ja, so schließt sich immer wieder mal der Kreis. Ne? Und so komme ich dann auch wieder in Ehren und zumindest, wenn es Hauswandschmierereien sind, von Leuten, die natürlich nicht gegen mich waren, sondern im Gegenteil sich darüber gefreut haben, dass ich den Film zeigte. Sie haben es mir auch nicht verboten, ja, ja, dass ich dann an dem Abend die Ameisen zeigte von Werner Herzog, sondern sie wollten nur dem Herzog eine mitgeben und gleichzeitig dann auch noch mit Zimmermann. Ja, okay. Das, auch wenn hier kein direkter Zusammenhang zwischen Zimmermann und den grünen Ameisen herzustellen war. Aber so ist es mal. Genauso wie der Spruch, die Weine von heute sind die Würste von morgen. Was die damit zu tun haben, weiß ich zwar auch nicht, aber es ist recht amüsant. Ne? Gut, und insofern war der Abend dann natürlich ein Erfolg. Herzog hat es noch, habe ich sicher mal so erzählt, hat es dann angeheizt, indem er dann drei Reihen Demonstrationsfraktion, die ganz vorne saß im Saal, 500 waren da drin, dann als ihr Grüne seid nur Salatblättelzähler bezeichnete, ne? Wobei dann der Volkssturm losging im Saal. Ne? Also es waren zum Teil schon wirklich tolle Zeiten, ja, und nicht nur die, ne? Bei Herzog, sondern auch bei anderen Filmen kam es dann tatsächlich zu Demonstrationen im Kino, ne? Und das war schon spannend, ne? Geradezu langweilig heute im Kino.
Wenn gar nichts mehr passiert.
Ja, genau.
Hat Herzog die Schmiererei auch gesehen?
Ja, natürlich, ne?
Als
er kam, ja, habe ich ihm es gezeigt, ne? Das war noch kurz vor Ende des Films, ne? Er war natürlich nicht in der Vorstellung drin, also klar. Warum auch, ne? Und sein Kommentar dazu, es waren ja auch noch Schmiererei in anderen Gebäuden, ja. Und dann hat er gesagt, wunderbar, ich liebe das, ne? Genau, Originalzitat, ja, vergesst es nie. Adrian, wunderbar. Ich liebe das. Ne? Es tut mir zwar leid, dass du deine Wände neu streichen musst, ne? Aber ich liebe das. Ne? Ich finde es wunderbar. Und so sind wir dann nach vorne gegangen vor die 500. Ne? Und dann hat er noch das Ganze aufgeheizt mit dem Spruch, den ich eben zitierte. Ja. Ihr seid Salatblättelzähler. Und damit hatte er die richtige Stimmung. Er liebte es, so richtig konträre Diskussionen. Okay. Ja. Er fand es stinklangweilig, wenn er für seine Filme gelobt wurde oder in den Himmel gehoben wurde und wie toll das ist und wie wunderbar. Nein, er liebte die Auseinandersetzung, ja, die kritische, ne, und hatte durchaus nichts dagegen, wenn er auch mal dann eine Abfuhr bekam von all seiner Filme, ne. Und also er war ja mit allen Filmen da, ne. Also zum Beispiel auch bei dem Nicaragua-Film Die Ballade vom kleinen Soldaten. Ja, das war natürlich auch eine heftige Geschichte damals, ne, Nicaragua. Ne, und da war es auch heftig dann im Saal. Ne, und das hat er verteidigt und das liebte er. Mhm. Ja, genau, so wie damals.
Worum geht's denn eigentlich bei Grüne Ameisen?
Die Grüne Ameisen schilderte es mehr eine dokumentarische Geschichte, ne? Über die Situation der Aborigines in Australien und wie die Bevölkerung und vor allem auch die Regierung sträflich mit diesen Aborigines umgeht, ne, und ihnen kein menschenwürdiges Leben zugesteht, dazu damals wenigstens mitgeholfen hat, ihre eigene Kultur zu zerstören, ihre Monumente und ihre Heiligtümer, wie zum Beispiel Ayers Rock, ne, wo dann jetzt Millionenscharen mittlerweile nicht mehr anscheinend, jetzt haben sie es gesperrt, ne, darauf kletterten auf diesen heiligen Berg der Aborigines, ne, und vieles mehr, ne, also im Gegenteil ein sehr anspruchsvoller Film über das Leben der Aborigines, ne? Und das als Missbrauch dieser Menschen zu bezeichnen, ist absolut absurd. Mhm. Gerade das Gegenteil hat er damit gemeint. Mhm.
Ja, irgendwie, also ich werde ihn mir jetzt auch anschauen, habe ich auf meine Liste gesetzt.
Wo die grünen Ameisen träumen.
Wo die grünen Ameisen träumen. Schön, dass du es nochmal ganz sagst, genau, ja. Kannte ich noch nicht, werde ich mir anschauen, aber wir hatten ja in einer früheren Folge schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie diese politische Diskussion, die Kontroverse, dass es die nicht mehr so richtig gibt, oder? Es gibt noch politische Filme, hast du gesagt. Und da muss man sich auch nicht Sorge machen. Klar gibt's tolle politische Filme, aber die Power scheint raus, oder? Kann es so ein bisschen sein?
Ja, der
sein,
Punkt
so
ist,
Energie?
Dass wirklich die Power ist raus, weil diese aufregenden Zeiten, ja, die in den Filmen damals dargestellt wurden, die gibt's halt nicht mehr so. Mhm. Also das Ganze begann ja, der 68er Film sah sich als Kontra gegenüber dem etablierten Film, ja. Mhm. Ja, nannte sich ja auch deswegen schließlich der junge deutsche Film, ja, der mit, und das Schlagwort damals war ja auch, Opas Kino ist tot. Wirklich witzig, ne? Ja. Ja, also die wollten wirklich in Kontra sitzen und dann vor allem haben sie eins, und zwar wohl begründet, kritisiert, dass ein Land, das total zerstört war, verantwortlich für den Tod von 6 Millionen Juden und Millionen anderer Menschen in einem Zweiten Weltkrieg, den das Deutsche Reich angezettelt hatte, dass das nun im Wirtschaftswunder der 50er und dann der frühen 60er Jahre geradezu versunken ist, ne, und ihre schlimme Vergangenheit einfach verdrängt hat und vergessen hat. Und das wollten sie einfach auch darstellen, ja, dass man einfach mit der eigenen Vergangenheit auch verantwortlich umgehen muss. Ne? Und das wurde ja auch so in den Filmen dargestellt, ne? Diese Veränderung in der Gesellschaft, ne? Die zum Teil auch wirklich schlimm war, ne? Ja, und dann auf der einen Seite dann diese Liebe für die Heimattümmelei, ne? Die vielen der Linken dann natürlich auch nicht passte, nach dem Motto, so hat's ja mal angefangen, ja. Die Nazis haben das ja nun ganz oben ans Panier hängt, ne, also unsere Heimat und wir und so, ne. Ja, Herr Trump macht es ja halt genauso.
Ja, genau.
Ja, America first, ja. Ja, und das wurde damals dann halt tatsächlich thematisiert in den Filmen, ja. Und das war eine Margarete von Trotta, die natürlich dann auch die, und Volker Schlöndorff, die dann natürlich die wirklich obersten Protestler, nämlich die Rote Armee-Fraktion, dann halt auch thematisierten, ja, die über weit übers Ziel natürlich geschossen sind, indem sie dann zu Mördern wurden, ja, und eigentlich sinnlos, ne, ein Volk angriffen im wahrsten Sinn des Wortes und Menschen umgebracht haben, die ihnen wirklich nichts damit zu tun hatten, ja, im Sinne, aber das wurde halt alles, und diese Filme haben natürlich dann auch Diskussionen in den Kinos hervorgerufen, und wenn ich sie gezeigt habe in Biberach, das waren unglaubliche Diskussionsschlachten, ja, die stundenlang zum Teil gingen, ja. Und das den Stoff gibt's halt nicht mehr. Ne? Der Stoff, in dem sich Demonstrationen in Deutschland bemächtigen, es ist halt im Moment ja Israel und Palästina oder die Palästinenser. Ne? Ja. Und das ist weit weg von uns. Ne? Und ist die Meinung von den einen und von den anderen, ja, dann natürlich, eins wird mit Sicherheit irgendwann mal kommen, die Aufarbeitung der AfD, ne?
Ja, okay.
Aber das ist noch nicht so weit, ne? Denn die ist ja nun bei vielleicht 15% bundesweit oder 18%, ne?
Ja, ne? Ich glaube fast 20 sind
es. Ja. Über 20,
über 20.
Ne? Ja, und in einigen Regionen mit 30% und mehr ist es tatsächlich ja noch zu früh, darüber tatsächlich vielleicht Filme zu machen, die das Ganze bewerten, ja, weil man noch nicht weiß, wo es hinläuft. Ne? Im schlimmsten Fall möchte ich so formulieren, ja, man weiß noch nicht, wo es hinläuft. Ne? Klar, nee, die haben ihre klare Aussagen, ja, da mag man drüber lächeln, die anderen nehmen das ernst. Da gibt's zwei Seiten, ja, aber eine Bewertung ist noch nicht möglich. Ne? Damals war es möglich, ne? Weil es wirklich akut war. Es hat ein Land betroffen, ja. Ja, und klar konnte man auch sagen, das war Deutschland, ne, und das Deutsche Reich vor allem, ja. Und dann hatten wir ein Wirtschaftswunderland in Neuaufbau und der wird jetzt missbraucht, ne, und zwar vom Kapital im breitesten Sinn, ja. Es war ja auch ein Kapitalprotest im wahrsten Sinne des Wortes, ne, von vielen, ne, der halt angeblich ein Land missbrauchte, ne. Wirtschaftswunder wurde es genannt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich klar, ne. Und mit Sicherheit gibt's da auch mal noch ein Thema, wie dann die ganzen Profitgewinnler nach der Wiedervereinigung in die ehemalige DDR rübergingen und dort ein ganzes Land ausgeräubert haben. Ja. Das ist erstaunlicherweise auch noch nicht so aufgearbeitet, aber es will sich vielleicht auch keiner ran trauen, ich weiß es nicht, ne? Ja, aber es ist vielleicht auch nicht politisch genug, ne? Es wird auch vieles verdrängt, ne?
Ja, ja, ganz sicher. Jetzt gibt es aber zur AfD zum Beispiel ja auch heutzutage schon ganz hervorragende Dokumentationen.
Das ist der Punkt, ja.
Auch zu aktuellen Themen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, aber das ist jetzt nur so ein Gefühl, weil ich die Filme nicht gesehen habe, weil ich damals nicht dabei bin, dass die Filmemacher damals, auch Herzog, mehr so eine Art eigene Schlagrichtung hatten, ja. Also nicht, also Agenda wäre das falsche Wort, aber sie hatten halt eine eigene politische Haltung. Heutige Dokumentarfilmer versuchen ja wirklich ganz, sich selbst als der Filmemacher sehr zurückzuhalten. Ja. Natürlich sind die Dokumentationen kritisch, aber es ist heute eher gang und gäbe, dass man sich selbst nicht mit so einer krassen Haltung in den Vordergrund spielt, vielleicht.
Das kann sein. Auf der anderen Seite, die Filme damals sind zum Teil ja auch nicht besonders gut im Kino gelaufen, ja. Mhm. Und wer heute sich an ein Filmprojekt baut, im wahrsten Sinne des Wortes, muss ja auch den finanziellen Aspekt dabei sehen, ja. Mhm. Filme machen kostet enorm viel Geld, ne? Ja, und man braucht Unterstützung, ne? Und wenn die Unterstützung nicht da ist, ne, seitens der Fernsehabteilung, seitens der Kinoabteilung, sprich Filmförderungsanstalt und die anderen Fördergremien, dann ist es sowieso schon schwierig, sowas zu machen. Also dann sich an so ein Thema vielleicht zu trauen, ja. Und dann eins ist ganz klar, ne? Wir hatten damals in den 60er Jahren, als diese Filme Furore machten, bis zu Deutschland im Herbst, hatten wir halt den Film auch als, im wahrsten Sinne des Wortes, als politisches Medium. Ja. Heute ist der Kinofilm kein politisches Medium mehr, sondern dadurch, dass wir in Hunderten von Fernsehkanälen und 24 Stunden rund um die Uhr dauerhaft mit, und zwar auf die Minute genau, immer informiert werden über das, was in Deutschland und in der Welt los ist, und die Streaming-Reihen noch dazu gar keine Chance mehr da ist vielleicht, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil sie abgefeiert sind, ne? Und bis ein Film entsteht, geht ja manchmal 3 Jahre. Also die Projektentwicklung, Recherche und alles. Dann kommt das Drehbuch, ne? Und bis der Film gedreht wird, bis ins Kino kommt, kann er manchmal 3 Jahre dauern. Ja. Da ist das alles so überholt, ne? Ja? In einer Zeit, die so schnelllebig ist, so radikal. Schnelllebig, ne? Auf die Minute genau jedem Menschen, der es will, informieren kann, was los ist, ne? Das in politischer Film schon so kaum mehr eine Chance hat, sondern höchstens nochmal im Nachklang ein Statement abgeben kann. Und ob das dann überhaupt noch von Interesse ist im Kino, ist eine andere Frage. Ne?
Ist das. Das ist halt natürlich das Ding, ne? Die Kinozahlen, die Besucherzahlen sinken, das hatten wir ja auch schon sehr ausführlich besprochen. Und die Dinge, mit denen man Menschen wieder ins Kino bringt, sind halt Spezialeffekte, laut, groß, Mainstream und so weiter. Da hat der politische Film irgendwie nicht mehr so richtig Platz, ja.
Na gut.
Oder fehlt es wieder so eine Generation an Filmemachern, die eben wie damals auch eine Haltung haben und vielleicht auch mal so eine ganze Gedankenwelt auch mal wieder en vogue machen können.
Das will ich jetzt keinen der gegenwärtig Tätigen, wenn wir machen, unterstellen, dass sie nicht irgendwo verantwortlich tätig werden wollen oder sind. Ne? Aber es kommt auch drauf an, ob sie die Chance dazu bekommen. Mhm. Finanziert werden muss jeder Film, ne? Mhm. Und privat kann es keiner aus seiner Tasche rausholen, ja. Und wenn die Möglichkeiten nicht gegeben sind seitens der Förderung, ja, dann entstehen solche Filme auch nicht, ne? Wir haben nach wie vor jedes Jahr 200-300 deutsche Filme, die entstehen. Mhm. Davon kommen maximal 30-40 ins Kino.
Ja.
Alle anderen wandern dann ins Fernsehen ab, sofern es dort überhaupt einen Sendeplatz bekommt, ne? Und oftmals dann erst nachts, nach Mitternacht, ne? Und alle anderen Filme verschwinden dann vom Tableau, ne? Und dann muss man sich schon auch die Frage stellen, wozu ist das Kino heute noch da, ne? Mhm. Und kriegt es noch eine Chance, ne? Und bleibt es bei der puren Unterhaltung, ne? Wenn wir jetzt nur noch im Jahr vielleicht so um die 80 Millionen Besucher zusammenkriegen, ja, mehr werden es kaum werden, ja, also mit allen Anstrengungen. Und das wird dann halt doch zu 95% im Unterhaltungsbereich sein. Und nur der eine oder andere Film sticht dann heraus, der vielleicht dann doch eine Million Zuschauer kriegt oder ein paar hunderttausend. Ja. Das sind aber dann 3, 4, 5 mehr nicht. Ja.
Mhm.
Und das können durchaus dann auch anspruchsvolle Filme sein. Mal ein, der letztes Jahr bei den Filmtagen Oberschwaben lief, ne, In Liebe deine Hilde. Ja, die Geschichte zwischen DDR und BRD und das ist eine interessante Variante, ne? Und das ist schon auch ein politischer Film, wenn man so will, ja. Und aber natürlich nicht in der Radikalität, wie es die Filme der 68er zum Teil waren, ja. Von Kluge, von Fassbinder, von Wenders, von der Trotta, von Hauff und so fort, ne? Das ist ganz klar, ne? Die gibt's vielleicht, wird's dann haben andere Zeiten, ja. Etwas melancholisches,
ja,
gerade werde ich, ne?
Ja, aber es ist natürlich auch immer so eine Sache, je nachdem, wie man es gerade, von welcher Seite man aufs Kino gerade blickt, hat man irgendwie Grund zur Sorge oder Grund zur Hoffnung. Das ist ja in vielen Lebenswelten gerade. Das ist auch für die Zeitungen, für die Medien, auch für die Kirchen. Alle haben irgendwie mit einem Verlust zu kämpfen, was insgesamt einfach daran liegt, dass die Menschen sich immer stärker offensichtlich zurückziehen oder immer stärker auf ihre eigene Freizeit irgendwie so zurückziehen, aber die Angebote nicht mehr wahrnehmen. Das ist natürlich jetzt ein ganz großer Schirm, den man aufmacht, wenn man so alles zusammennimmt. Ja,
genau.
Aber
da kann man schnell von Gleichgültigkeit und Egoismus und ähnlichen Dingen sprechen. Ja,
ja.
Das würde ich aber nicht einbringen wollen, in keinster Weise. Ne? Aber hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir in einer medialen Flut geradezu ertrinken, ja. Es ist unerträglich, ne? Und es ist ja nicht nur das TV und die Streamingdienste, sondern es sind vor allem die Handys, ne? Wo du rund um die Uhr zugebrettert wirst, ne? Mit einer unerträglichen Masse an Informationen.
Mhm.
Dass man fast verstehen muss, dass die Menschen dann immer wieder mal sich auch zurückziehen wollen oder geradezu müssen, um zur Ruhe zu kommen, ja, aus dieser Reizflut, ne, die im Prinzip ja auch eine Beeinflussung ist, ne, und letztendlich kann man sogar sagen, in vielen Dingen eine pure Manipulation, eine wirtschaftliche Manipulation, ja, und zum Teil natürlich auch eine politische, ne, da können wir ruhig nochmal über die AfD sprechen, ja, wie haben die ihren großen Zuspruch bekommen, natürlich übers Internet, ne, über die neuen Medien, ja, da sind die clever vorgegangen, ja. Ja, und das machen ja natürlich die Diktaturen auch, das macht auch ganz einer, genau. Putin,
ja.
Der geht noch weiter, indem er Einfluss nimmt, ne, indem er mit seinen Cybermöglichkeiten zugreift, ne, und Falschbotschaften, Fakes verbreitet und so fort, ne. Und das machen die anderen Diktatoren ja genauso, ne. Ja. Macht auch ein Xi in China ein ganzes Milliardenvolk damit unterdrückt, wenn man so will, ne? Und wo man hinschaut. Und jetzt macht's Herr Trump nach, ne?
Ja.
Ne? Indem er das, was frei ist, einfach verbieten lässt, ne?
Ja.
Und nur noch das.
Ja. Und der macht das immer selbst. Das ist die Direktkommunikation. Er hat sein eigenes Netzwerk aufgemacht.
Ja.
Und jetzt habe ich neulich die Nachricht gelesen, er wird jetzt seinen eigenen Telekommunikationsanbieter, also seine Söhne von der Trump Corporation geben einen eigenen also einen Handydienst an. Und da hast du halt irgendwann Handy und alles, hast du halt nur noch von diesem Von diesem König. König Trump. King Trump. Das No Nein. King ist ja die.
Ja, ich weiß, ich weiß, ja. ich weiß.
Ich habe mal von wegen Informationsflut, ne? Ich habe mal gelesen, dass der Normalbürger heutzutage an einem Tag mehr Neuinformationen zu verarbeiten hat als ein durchschnittlicher Dorfbewohner im 18. Jahrhundert in seinem ganzen Leben. Also dazu jeder Text, jede Werbebotschaft, jeder Film, jede Sendung, jede Minute, die man in einem TikTok oder Instagram-Kanal verbringt, alles. Es ist ja permanente Neuinformationen, eine Bombardierung ohne Ende. Und das halt, und was war früher hat man, was war da eine Neuinformation? Alle 10 Jahre gab's mal.
Da hatte kein Haus ein Telefon.
Ja.
Da gab's höchstens den Rundfunkempfänger und das aber auch nicht in jedem Haus. Ne?
Ja.
Und das war's. Ne? Ja. Und es kann auch sein, dass es sowas von abstumpft, diese Flut, die auf einen reinbricht, dass man irgendwo mal gar keine Lust hat und sich befreien muss und zurückziehen muss, ne? Und sich schon gar nicht dann mit politischen Themen beschäftigen will, ja. Das will ich jetzt also keinem unterstellen, ja. Es gibt sicher Leute, die machen das nach wie vor, aber das ist dann viele, die dann auch im harten Arbeitsalltag, ne, und im Überlebenskampf, ne, auch was Geld und Finanzen anbelangt, ne, und wie man über die Runden kommt, dass man tatsächlich sich mit solchen Dingen gar nicht mehr beschäftigen will. Vor allem, wenn man dann den Fernseher anmacht und da kommt sofort nur Krieg, ne, an jeder Ecke, ne, und Tod und Missbrauch, ne, und das dann auch noch bei Gemeinschaften, bei denen man eigentlich früher hat, ja, buchstäblich Zuflucht vor einer versöhnlichen Flucht finden können, ja, Kirchen, ja, wo dann unglaubliche Missbrauchsskandale auf einmal auftauchen und so fort und dann der geliebte Hort der Jugend, ne, und auch im späteren Leben dann auf einmal gedanklich bei einem wegbricht, ne, ja, also da kann man schon verstehen, dass dann vielleicht wirklich dieses Zurückziehen und sich nicht mehr beschäftigen will mit jedem und mit allem, was natürlich politisch angreifbar ist, ne, dass man das verstehen muss, ne, und so kommen dann vielleicht wieder schließlich der Kreis dann zurück, dass halt der Film sich mit solchen Themen auch, na gut, außer die Dokumentationen, die dann pausenlos natürlich auch im TV zu sehen sind oder die nach wie vor auch verantwortungsvoll gemacht worden sind, dass es darüber hinaus dann halt diese Filme in ihrer Radikalität, wie wir sie in den 60er und 70er gekannt haben und geliebt haben, nicht mehr geben wird.
Umso wichtiger, dass wir auch über sie reden, damit die Menschen vielleicht auch einfach wieder mal einen Impuls haben, auch die alten Filme anzuschauen und vielleicht auch ein bisschen auf die Moderne zu übersetzen, ne? Weil ich meine, vieles, über das man damals auch diskutiert hat, hat heute auch noch Bestand. Es ist nicht so, dass diese Filme nicht mehr
mit Sicherheit
bedeutsam sind.
Ja, genau. Wie lange weit sind wir jetzt?
Wir haben jetzt ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Wir haben die Möglichkeit, noch was dran zu hängen. Oder wir können auch eine kurze Folge diesmal einfach machen.
Warum soll man denn noch was dranhängen? Ja, also wir lieben Film, ja. Also wollen wir ein bisschen noch über Film fabulieren?
Wir könnten auch noch mal was Schönes zum Film sagen. Jetzt haben wir so 2 Episoden gehabt, wo wir uns so aufgerieben haben.
Ja, genau.
Das wäre doch schön. Jetzt machen wir einfach mitten in der Folge einen Bruch und reden mal über was Schönes, oder?
Ja, ja.
Lass uns das machen. Das finde ich gut.
Ja. Also gut. Wurde ja immer gefragt, welche Filme ich besonders schätze und liebe. Na gut, das hat sich geändert, natürlich im Laufe meines Lebens aufgewachsen.
Habe ich dich auch schon gefragt. Genau.
Aufgewachsen bin ich natürlich zu einer Zeit in den 50ern. Ja gut, Heimatfilm war nicht so mein Ding, klar. Das war ja eher für Erwachsene, ne? Zum Träumen und zum Vergessen. Ja klar, ich will das ja nicht verteufeln, ja. Auf der anderen Seite war es dann die große Zeit auch des amerikanischen Western, ja. Und dann die Liebesfilme, die Amerikaner so machten. Das Thema Liebe, das ist ja ein unendliches. beschäftigt ja jeden Menschen, deswegen sind wir auf der Welt. Ohne Liebe gäbe es uns nicht.
So ist es, ja.
Und das dann filmisch umzusetzen, und zwar auf dramatisch-tragische Weise, wie auch auf romantische Weise, ne, das, um das glaubhaft hinzubringen und dass man dadurch auch bewegt wird, emotional, ne? Mhm. Das ist ja die Kunst, ne? Beim Filmemachen. Kannst du einen Film so inszenieren, dass er das Publikum emotional packt? Mhm. Ne? Wenn du das nicht schaffst, wird es ja langweilig.
Ne? So ist es, ja.
Also das ist schon etwas, mit dem habe ich mich oft auch beschäftigt und dann mir zu Gedanken gemacht, was die ersten Filme so in den 50ern auch, ja, und die mich damit beschäftigt haben und mich auch beeindruckt haben. Also, fangen wir mal mit einem Film an, der erstaunlicherweise ja nicht in den 50er Jahren gedreht wurde, sondern im Jahr 1939.
39, okay. Ja,
genau so ist es, ne? 1939, und der hieß Vom Winde verweht.
Vom Winde verweht.
Ja. Ist natürlich in Deutschland nicht gelaufen, im Deutschen Reich muss man damals sagen, und kam deswegen erst in den 50er Jahren, in den frühen 50er Jahren dann in Deutschland zum Einsatz. Ne?
Und mit der berühmtesten Filmzitate der Welt wahrscheinlich, aber da kommst du gleich drauf zu sprechen.
Aber, ich will's nur schon mal anteasern. Aber weshalb ich jetzt auch an diesen Film gedacht habe, weil er auch, hängt etwas zusammen mit meinem Vater, dem Filmregisseur Anton Kutter. Ne?
Ja.
Also, er hat es mal so beiläufig, und es war tatsächlich damals, als der Film dann auch bei uns in Biberach ins Kino kam, dann in den frühen 50ern, hat er mir davon erzählt, dass er den Film schon kannte.
Okay.
In der Originalfassung.
Ja.
Und dann habe ich natürlich nachgefragt und hat er mir das erzählt. Ja, ich kenne den Film. Ja, wo hast du ihn damals gesehen? Ja, in Geisel-Gasteig. Im Filmstudio in Geisel-Gasteig, in der Vorführung 1, in der legendären Vorführung 1. Und zwar auf Einladung von Herrn Propagandaminister Goebbels.
Genau.
Ja. Und dabei, es war bekannt, dass Herr Goebbels, egal wie auch, er war ein fanatischer Filmliebhaber übrigens, ne? Und auch Bewunderer von amerikanischen Filmen, obwohl er es eigentlich nicht durfte, war ja dann mittlerweile Amerika-Kriegsteilnehmer. Nee, wo er diese Kopien herkriegte, für Filme, die ja in Deutschland gar nicht liefen, Entschuldigung, im Deutschen Reich gar nicht liefen oder nicht laufen durften, ja. Das hat er natürlich nicht verraten, aber er hat wohl jeden Film, den er sehen wollte, hat er gekriegt. Und da hat er hin und wieder auch Vorführungen gemacht. Und zwar in Babelsberg und in München. Mhm. Ja. Und er war persönlich eines Tages in Geisel-Gasteig in den Bavaria-Studios. Und es war angekündigt, also wir sehen einen Film. Und alle haben pflichtgemäß, die im Studio arbeiteten, Regisseure, Produzenten, Drehbuchautoren, Kameraleute und so fort, alles, was da war, hatte pflichtgemäß der Einladung von Herrn Goebbels, dem Reichspropagandaminister, zu folgen und bei der Vorführung dabei zu sein. Und siehe da, es lief Gone with the Wind in englischer Originalfassung. Ja, okay. Die ganzen 4 Stunden durch, ne?
4 Stunden ist die Originalfassung.
Ja, ja, sicher.
Ach, die gibt's, das wusste ich nicht.
Ja, genau. Also der komplette Film lief, ne, ohne Pause durch.
Ja.
Und Herr Goebbels, erzählte mir mein Vater, es waren rund 200 Leute im Saal, rammelvoll. In der vordersten Reihe saß Herr Goebbels. Und hat sich den Film komplett angeschaut. Und dann passierte Folgendes. Nach dem Film, es wagte keiner, was zu sagen zunächst, ne? Der ganze Nachspann lief natürlich durch. Dann war der Film zu Ende, das Licht ging an und Herr Goebbels stand auf in der ersten Reihe und drehte sich um zum Volk, also zu den 200 Mitgliedern des Studios und sagte folgenden Satz. So, meine Herren. Damen waren anscheinend keine im Raum, sondern nur Herren. So, meine Herren, und jetzt schämen Sie sich.
Nee.
Das war alles, was er sagte.
Echt?
Worauf dann nach kurzer Pause aus dem Hintergrund folgender Satz kam. Kunststück, Herr Minister, wenn man machen darf, was man machen will.
Ach, okay, wow.
Und das war schon sehr mutig.
Ja, das war sehr mutig, ja.
Und also mein Vater war es nicht, ne, aber er hat es als Zeitzeuge ja mit angehört. Herr Goebbels hat lächelnd das Ganze übergangen und hätte dann den Saal verlassen, ja. So, und dann waren alle glücklich, dass sie vom Winde verweht gesehen haben, Gone with the Wind hieß er damals, der deutsche Titel gab es ja noch gar nicht, Gone with the Wind gesehen hatten und waren zutiefst beeindruckt natürlich, wie der Herr Minister selbst auch, ne, aber geschämt hat man sich dann trotzdem nicht. Ne. Aber was faszinierend, dieses Zitat, da hat es einer gewagt, so einen Spruch loszulassen.
Ja, ja, wahrscheinlich hat er selber nicht herausgefunden, wer es war, weil das hätte ja Konsequenzen gehabt, oder?
Wollte er vielleicht.
Und vielleicht wollte er es auch nicht.
Ja. Aber so war die Beziehung, so war die Beziehung natürlich zu diesem Film da.
Ja.
Ja, und das hat mich schon auch sehr beschäftigt, ne? Ich hatte ihn damals sehen dürfen. Ich war ja noch relativ jung, Jahrgang 43. Wann kam er denn ins Kino? Jetzt muss ich mal nachschauen. Und das war, es war also so Anfang der 50er halt.
Also im Krieg, im Deutschen Reich war er noch verboten.
Natürlich, wie alle amerikanischen Filme.
Also einfach nur, weil er amerikanischer Film war. Aber nicht,
genau so ist es.
Okay.
Ja, genau.
Ja.
Es war also er hat die Metro Goldwyn Mayer hat damals unglaublich viel Geld damit verdient, mit diesem Film. Ich erinnere mich auch, die normale Leihmiete für Filme, normale Filme lag so bei 43% plus Mehrwertsteuer, ne? Und dann bei den teuren Filmen sind die schon mal hoch, ne? Auf 50%, da war schon eine Knebelung, leg mal vom Umsatz, war schon eine Knebelung, der Kinobetreiber war und Metro Goldwyn Mayer hat damals gefordert von diesem Film 70% zum Umsatz. Kannst du das vorstellen? 70%.
Ja. Also über zwei Drittel.
Also, blieb ja nichts mehr übrig. Und dann darfst du eins nicht vergessen, damals gab es ja die Vergnügungssteuer und die die lag bei 20% vom Umsatz. Das heißt, da blieb ja nichts mehr übrig. Ne?
Okay.
Ja, da hast du ein paar Pfennig verdient am Drops und viel, das verkauft wurde an der Kasse, mehr gab es damals nicht. Ne?
Aber es gab auch keine Option, es nicht zu spielen, oder? Die Zuschauer wollten das, sonst wären
Millionen gingen da rein, ja. Und dann vor allem, bis du den Film gekriegt hast, der lief ja erst mal ein halbes Jahr. Vom Winde verweht lief in München, ich weiß es noch, Gloria Palast, ein Jahr, bevor er dann in die Mittel- und Kleinstädte kam.
Ein Jahr lang
wurde er nur in den Großstädten, Berlin und Hamburg und Stuttgart, nur in den Großstädten abgekocht. Ne?
Ja.
Und dann kam er erst in die Mittel- und Kleinstädte und trotzdem war es ein Riesenerfolg.
Ja.
Dasselbe übrigens dann auch beim Dr. Zhivago, ne?
Aber entschuldige, kam er dann auch in dieser 4-Stunden-Fassung nach Deutschland?
Ja.
Aber dann konnte man den auch, also hat man den
da
dann dreimal am Tag?
Nee, da war eine Pause.
War auch eine Pause drin. Ja. Also hat man nur zweimal am Tag.
Zweimal höchstens, genau.
Ich meine, es kommt ja noch dazu, dass du ihn auch, wenn so ein langer Film ist, kannst ja auch nicht dreimal spielen, damit bleibt ja noch weniger übrig.
Genau, so ist es. Ja. Und dasselbe Phänomen war dann auch mit der Leihmiete in der gleichen Höhe, dann beim Dr. Zhivago.
Okay,
ne?
Der war auch
das war auch wirklich. Zhivago war schon was Außergewöhnliches, ne? Der Omar Sharif mit seinen verdrähten Augen, schmachtenden Augen, und die wunderschöne Julie Christie, ne? Es war ein großartiger Film, der natürlich im Roman von Boris Pasternak, ne, Nobelpreisträger, dann entstanden ist. Ne.
Das war
die Zeit des großen Umbruchs, ne, als die Bolschewiken Russland dann auf den Kopf stellten. Ja. Und in diese Zeit hinein war diese Geschichte von dem Arzt Dr. Zhivago und die Frau, in die er sich verliebte, ne? Und einer der Kriegsgewinnler, Rod Steiger, ne, der hat die sich unter den Arm gegriffen, ja, und mal so kurz vernascht, ne, um es brutal zu formulieren, ja. Aber wie es halt so ist im Leben, irgendwann trifft man sich mal wieder, ja. Also eine tolle Geschichte, ne. Genau. Fantastische Bild, David Lean, da hat der Lorenz von Arabien gemacht, ne?
Und der Zhivago,
also es waren noch Filme, ne?
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz bei Dr. Zhivago zusammenfassen, worum es geht.
Also spielt genau in der Zeit, als die Bolschewiken die Macht an sich ins Land und das Zarenreich dann zum Sturz brachten. Und die Julie Christie stammte aus einem guten, seriösen Haus, ne, und wurde dann praktisch obdachlos, ne, weil ihre Eltern natürlich behasst waren vom neuen Regime, ja. Mhm. Und so hat sie der Rod Steiger, dieser Kriegsgewinnler, muss man sagen, ein reicher Unternehmer, dann unter seine Fittiche genommen und buchstäblich missbraucht im wahrsten Sinne des Wortes, ne. Und sie kannte den Dr. Zhivago, das war der Arzt, auch der Familie, ne, also Allgemeinmediziner, wenn man so will, ne, der selbstverständlich auch nicht mit dem neuen Regime konform ging, ne, und der dann tatsächlich auch in die Schusslinie geriet von diesem Regime. Und so haben sich dann die Wege von den beiden getrennt, ne, und später, dann haben sie sich wieder getroffen, ja, eine kurze Zeit der Liebe. Insofern ein sehr berührender Liebesfilm auch, ne? Wobei der Hintergrund eigentlich das Entscheidende war, wie hier ein Land im Umbruch, in der totalen Auflösung sich befindend dargestellt wurde mit grandiosen Bildern, riesigem Aufwand. Ne? Es war schon fantastisch und schauspielerisch grandiosen Leistungen. Ja. Der Arzt hat natürlich dann seine Heimat auf dem Land gefunden, wo er sich hingeflüchtet hat, ne? So wie Uli Christi dann halt auch die Lara, dann die Musik natürlich, ne? Laras Theme liegt damals parallel, ne? In den im Rundfunk, ne? Und hat den Film da zusätzlich angefeuert.
Ja. Ist dir da auch ein Zitat im Gedächtnis geblieben?
Es ist also so ein Zitat, leerer Film.
Okay.
Kann man wirklich so sagen, ja. Ein Film, der lediglich halt durch das zum Teil stumme Zusammenspiel, ne, durch die Liebesgeschichte als solche, die letztendlich, wenn man so will, unerfüllt blieb, ne, und nur zeitweise dauerte, ne, und, da gibt's keine Sätze, die irgendwie so brennend sich einem einprägen konnten, wie jetzt bei Vom Winde verweht zum Beispiel, genau. Oder bei vielen anderen Filmen. Harry und Sally zum Beispiel, ja.
Ja.
Mac Ryan, ja. Und da ist das Hauptthema ganz klar, ne, um das zu formulieren, können Mann und Frau Freunde sein ohne Sex, ja. Und das hat sich ja bei den beiden, ja, die sich immer wieder getroffen haben, dann mit langen Unterbrechungen, wobei sie beide verheiratet waren, dann wieder getrennt, dann halt dann doch rausgestellt, dass man sich immer mehrmals im Leben doch wieder trifft, ne, und vielleicht dann doch mal zusammenkommt, ne. Und ob das dann bei der Abschleppszene, das war dann natürlich wieder Silvester, Neujahr, ne, Wechsel, ob es dann tatsächlich das Endgültige ist, bleibt dahingestellt. Ne. Ja, aber was die beiden dann miteinander zum Teil beredeten, das war schon unglaublich, wie die sich also ihre Vorstellung von Liebe und dem Zusammenhang vorstellten. Ja. Aber da ist eine Szene, naja, die kennen. Also sie sitzt im Lokal ne, und am Tisch mit ihrem Freund, ne? Und das ist der Billy Crystal, gell? Und und sie unterhalten sich dann und dann mimt sie einen Orgasmus.
Genau.
Den legendären Orgasmus. Und schließlich hört, das macht die unglaublich, Mac Ryan, sensationell. Das ganze Lokal verstummt und hört zu, gespannt und begeistert, wie die den Orgasmus mimt. Ne? Und dann kommt der legendäre Satz, ne, um das Zitat zu bringen, ja, dass am Tisch gegenüber eine Frau sitzt, die auch fasziniert das ganze Spektakel sich anhörte und anschaute und dann zum Ober sagte, bitte bringen Sie mir das Gleiche, was die Frau hatte.
Das ist super. Das ist ein Knaller, ja. Stimmt. Ja. Es ist eigentlich witzig, weil diese Szene kennt wirklich jeder.
Ja,
es ist es ist ein Filmzitat, aber ohne dass es eigentlich ein Zitat ist. Ne? Es ist einfach ein zitierter Ton. Wenn man so
genau, genau.
Aber weißt du was? Jetzt pass auf, weil wir haben jetzt die Stunde voll. Aber jetzt bringe ich eine Anekdote, Und mit dieser Anekdote kündigen wir die nächste Folge an. Pass auf, weil du hast gerade gesagt, Mann und Frau.
Ja.
Und es gibt eine Alfred Hitchcock-Anekdote, der irgendwann mal sagte, die besten Geschichten kommen ihm immer im Schlaf. Halt, wenn er träumt. Das Schlimme ist nur, wenn er morgens aufwacht, dann kann er sich meistens gar nicht mehr dran erinnern, was im Schlaf, was er da geträumt hat. Und dann schläft man wieder ein, vielleicht nochmal, und vergisst das alles. Und dann hat er sich irgendwann gedacht, er nimmt jetzt einen Notizblock und wenn er nachts was träumt und aufwacht, dass es dann sofort aufschreibt, damit er, wenn er wieder einschläft, dass er es nicht vergisst. Und das hat er dann auch so gemacht und dann hat er geschlafen und geträumt und hatte einen Einfall, ist aufgewacht, hat gedacht, das muss ich mir festhalten. Hat es auf sein Notizbuch geschrieben, ist eingeschlafen in der Ruhe. Er wird es ja am nächsten Tag wieder wissen, gar kein Problem. Und dann ist er morgens aufgewacht, hat sich erinnert, ich hatte eine tolle Idee, was war das noch? Und nimmt seinen Notizblock und auf diesem Notizblock steht, Junge liebt Mädchen. Das war seine Idee. Und keine Details drumherum, alle Filme dieser Welt.
Wunderbar, aber jetzt muss ich noch einen draufsetzen. Das fiel mir gerade ein, ja.
Super.
Also, er hat ja dann bei seinen späteren großen Hollywood-Filmen dann zum Teil auch manchmal recht detailgetreu Sex mit eingebracht. Mhm, ne? Frauen liebte er. Ne? Also das ist ein eigenes Thema, da kann ich drüber dozieren.
Das
ja?
werden wir machen.
Ja, aber wie? Ne? Und hat er auch immer ganz besondere Frauen sich ausgewählt. Also es ging damals um den Film Frenzy, der Krawattenmörder. Mhm, ne? Und da war auch ordentlich Sex drin. Ja. Und dann habe ich tatsächlich damals, als der Film ins Kino kam, dann einen Fernsehbericht gesehen, da wurde er interviewt, ne, zum Deutschlandstart von Frenzy. Und der Kritiker hat dann halt, ne, so sind sie halt, ihn drauf angesprochen, wie das mit dem Sex so ist, ne, dass es doch sehr auffallend ist, dass er jetzt so massiv den Sex mit einbringt in seine Filme, was er früher nicht so gemacht hat. Ne? Und ob er das auch weiterhin so einsetzen wird als dramaturgisches Stilmittel in seinen künftigen Filmen, ja, worauf er kurz nachdachte und dann sagte er, der konnte ja perfekt Deutsch,
ja,
gell?
Genau.
Ja? Ja. Sagte dann folgenden Satz zu der Frage auf mit dem Sex. Alle Brüste werden einmal hängen.
Großartig.
Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock.
Original, ja. Ich hab's gehört. Damit haut er das Thema Sex abgehandelt.
Super. Großartig. Wir werden in der nächsten Folge über Alfred Hitchcock sprechen. Ja. Da werden wir viel reden können. Großer Mann. Er konnte deswegen Deutsch, weil er als Junge in Deutschland aufgewachsen ist, weil sein Vater als Soldat hier stationiert war. Das müssen wir an dieser Stelle
richtig.
Vielleicht.
Und zweitens, er hat seine ersten Filme in Berlin gemacht.
In Berlin, nach tatsächlich.
Ja, das wusste genau, ich auch nicht. Genau. Und dann ging er erst nach England.
Super.
Da kam die englische Zeit. Aber die ersten Filme hat er in Berlin gemacht.
Okay,
ja.
Dann können wir viel bereden. In dieser Folge haben wir mal einen ganz verrückten Schlenker innerhalb der Folge gemacht, gehört auch dazu. Wir haben uns am Anfang, wollten wir halt noch etwas nachholen, was wir in der vorherigen Folge nicht abschließend klären konnten. Und ja, manchmal muss sich auch etwas spontan entwickeln, oder? So sehe ich das.
Richtig.
Adrian, vielen Dank für die heutige Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.